Dankeschön. Das Wort Gottes bleibt wahr. Was Gott spricht, das geschieht. Gott sprach am Anfang, das lesen wir in der Genesis, also 1. Mose 1, er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach das und das. Eigentlich hat Gott am Anfang gar nichts Neues geschaffen, das war alles. Bloß es wurde zerstört durch den Fall Luzifers, denn zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2 ist eine Ewigkeit dazwischen und die Erde ward wüst und leer und Gott sprach, die Erde bringe hervor und. Gottes Wort verändert die Welt. Das ist meine Botschaft heute. Heute machen wir am 5. Buch Mose wieder ein Stück weit weiter und wir wollen betrachten, das Wort Gottes ist wahr. Gottes Verheißungen bleiben. Gottes Zusagen sind unerschütterlich und was Gott sagt, das geschieht. Und im 5. Buch Mose finden wir die Wiederholungen, was in 1., 2. und 3. und 4. Buch Mose zu finden ist. Gott wiederholt es noch einmal, das Wort. Gott spricht mehrmals, nicht nur einmal, sondern mehrmals zu uns Menschen. Und wir lernen durch Wiederholungen. Das weiß ich noch von der Schule her. Immer, wenn ich Gedichte gelernt habe oder Formeln gelernt habe oder was auch immer, immer wiederholen. Und es ist so wichtig, dass wir wiederholen. Das Wort Gottes wiederholen und nochmals wiederholen in unserem Leben, bis bei uns im Fleisch und Blut übergegangen ist. So. Hier diese Wiederholungen, was Moses noch einmal so als Summa Summarum zusammenfasst für sein Leben, was sein Leben gewesen ist, Mühe und Arbeit und so weiter. Da, hier heißt es, und das 5. Buch Mose beginnt am 1. Tag des jüdischen Monats Schewat. Das ist eigentlich bei uns der 5. Monat, also im Monat Mai, wo die Ernte eingebracht wird, die Frühernte nach dem Frühregen. Und diese Wiederholungen ist also jetzt das Gesetz, jetzt beschreibt hier der 5. Buch Mose, wie das Volk Gottes weiterleben sollte, sehr bedeutungsvoll. Wir sollen einfach nicht nur Theoretiker sein, sondern Praktiker. Hier ist die praktische Anwendung des Gesetzes, was Gott den Menschen gegeben hat. Und damit wurde für ihren Einzug in das gelobte Land die Vorbereitungen getroffen. In ein paar Wochen, Monate oder Tage werden sie über den Jordan gehen. Und es ist wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Ich habe in meinem Leben eins gelernt, ein guter Einstieg ist ein halber Durchbruch. Ein guter Einstieg, gut vorbereitet und so weiter, dann kann man ganz leicht weitermachen. Aber wenn man sich nicht richtig vorbereitet hat, und deshalb Gott wollte sein Volk vorbereiten für das, was jetzt kommt, was jetzt passiert als nächstes. Während der Jahre in ihrer Wüstenwanderung waren sie von Gott abhängig für all ihre Bedürfnisse. Gott gab das Manna regelmäßig, das Wasser, die Kleidung, die Unterkunft und so weiter. Also sie waren ruhig, sie wurden durch Wunder abgesichert. Ihr Leben bestand aus Wunder. Das ist auch bei uns am Anfang, wenn wir Christen werden, die ersten paar Wochen oder Monate oder das erste halbe Jahr, ach, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber dann beginnt der Ernst des Lebens. Hier, bevor sie das neue Land betreten, da hört das köstliche Manna auf. Da hört die Miriams Quelle auf, also die Versorgung mit Wasser. Denn wir wissen über die Bundeslade oder die Gegenwart Gottes, da wurde nachts die Feuersäule, stand die Feuersäule und nachts die Wolkensäule, nachts die Feuersäule und tagsüber die Wolkensäule, es kühlte und das Wasser war da. Und mit dem Tod von Miriam hörte die Wolkensäule auf, hörte das alles auf und sie merkten plötzlich, das hört auf und das hört auf, Manna ist nicht mehr da, die Wachteln kommen nicht mehr und so weiter. Und jetzt müssen sie sich selbst schützen vor den Gefahren, was alles im Lande ist. Und so geht's auch bei uns. Wir merken mit der Zeit, wir müssen auf unsere eigenen Füße stehen, wir müssen uns selbst verteidigen, wir müssen selbst unseren Weg finden. So, Gott ebnete für sie die Gebirgspfade damals, es war wunderbar, 40 Jahre lang in der Gegenwart Gottes zu leben. So die ersten 40 Jahre sind schöne Jahre. Wenn ich so auch das Leben eines Menschen anschaue, die ersten 40 Jahre denkt man gar nicht groß an Gott. Da wird man versorgt, es geht fließen, das schüttelt man aus dem Ärmel. Aber dann 50, wenn du 60 bist, 70 wirst, und dann wirst du immer reifer und dann musst du jetzt auf eigene Füße stehen. Und nunmehr waren die Israeliten jetzt dabei, die Wüste zu verlassen, die sie jahrelang gehabt haben vor sich, aber sie waren glücklich, sie haben keine materiellen Nöte gehabt, ihr Rücken wurde gedeckt von Gott, Gott hat sie verteidigt und Gott beschützt und so weiter, und jetzt müssen sie sich in ein Land niederletzen, das gibt Feinde, Kanaaniter, und sie haben gehört, da gibt es Riesen und feste Städte, jetzt müssen sie kämpfen, ja, auf eigene Füße stehen, erwachsen und mündig werden, geistlich reif werden, das ist das Christenleben auch. Und genauso läuft es auch bei uns. Und wir müssen mit der Zeit lernen, auf eigene Füße zu stehen. Ja, und jetzt müssen sie einen ganz neuen Lebensweg einschlagen, dass sie jetzt zwang, den Boden zu bearbeiten und all die anderen Pflichten, vor allem weltliche Pflichten, auszuüben und sich selbst zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Wie gehe ich mit den Sklaven um? Wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit jenem um? Jetzt war in der Tat der richtige Augenblick gekommen, ihnen das Gesetz noch einmal vorzulesen und vorzutragen. Denn sie brauchen jetzt zusätzliche Kräftigung, Motivation oder Eingebung und neue Antriebe. Haltet euch an Gott, dann wird es euch blenden gehen. Vertraut dem Herrn, der Herr wird euch führen. Das, was in der Wüste möglich war, das ist jetzt auch im gelobten Land möglich. Ohne der Wüste, ohne dass ihr jetzt eine Wolkensäule sieht, ohne dass sie da übernatürlich groß versorgt werden. Es geht weiter durch die Güte und Gnade Gottes. Und sie müssen jetzt den Jordan übertreten. Und da beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt für die Kinder Israel. Ein neuer Abschnitt. Und jetzt beginnt die Realität. Der Ernst des Lebens, verstehst du, jetzt werden sie mündig und erwachsen und entlassen. Auch wir Christen müssen mündig und erwachsen werden. Wenn wir können nicht immer an der Brust der Mutter hängen oder am Nuki oder was auch immer ist. Wir müssen mal auch mündig werden, entwöhnt werden. Entwöhnt von diesem übernatürlichen Wunder Gottes und so weiter. Jetzt beginnt das Normale, die Welt, das Leben, das, wozu Gott uns geschaffen hat. Was Gott eigentlich wollte von Adam und Eva. Und sie werden jetzt aus der Fürsorge Gottes entlassen. Jetzt können sie selber machen, selber wirtschaften. Und damit sie nicht in die neue Situation reinkommen, darin versagen, in diese neuen Verhältnissen, dass sie zu materialistisch werden und dann ab nur noch Geld oder Materialismus nachjagen. Ja, jetzt war der richtige Augenblick, dass sie das Gesetz Gottes richtig praktisch anwenden. Wenn wir mündig werden, ihr lieben Geschwister, und das ist einfach ein Abschnitt in unserem Leben, da wird man oft materialistisch, man geht von einem Extrem zum anderen, und das ist im christlichen Leben Gang und Gäbe, von einem Extrem in der Wüste, wunderbar vom Herrn versorgt, oder dann im gelobten Land, das machen wir selbst, jetzt wir es kennen, und dann geht's weiter. Ja, dass sie nicht in ein anderes Extrem verfallen, dem Materialismus nachjagen und geistlich verkommen und Gott vergessen. Und Gott sagt, wenn ihr mich vergisst, wenn ihr mich nicht hört, wenn ihr nicht aufpasst und dergleichen, er macht, schärft das alles ein. Gott wollte von seinem Volk ganz andere und höhere Standarde. Sie sollten im Heiligen Land einen höheren geistlichen Stand haben und das beweisen. Sie sollten ein heiliges Volk sein, ein königliches Priestertum, etwas Besonderes. Das, was sie jetzt in 40 Jahren Wüstenerfahrung mit Gott gelernt haben, das sollen sie jetzt umsetzen. Und sie sollen überdurchschnittlich sein, das auserwählte Volk Gottes. Auch wir, auch für uns ist es wichtig. Wir sind nach der Bekehrung, nach der Taufe, nach der Geistestaufe, nachdem wir ein paar Grundlagen gelernt haben im geistlichen Leben, wir sollten jetzt mündig werden und auf eigene Füße stehen. Gott wollte sie zu einer ganz besonderen Heiligkeit bringen. Mein Volk, meine Kinder, mein geliebtes Volk. Ja, aber sie sollten auch lernen, trotz dieser materiellen Sorgen und des täglichen Lebens, sie sollten Dinge des Lebens vergeistigen, verklären, das irdische verklären, alle guten Gaben herkommen von dir, für alles danken, Lob- und Dankfeste sollten sie haben, das war vorgesehen, was Gott wollte. Alles Materielle sollte für sie zu einem geistigen Leben werden, so wie Jesus, er verwandelt Wasser in Wein, das Natürliche zum Übernatürlichen. Und das muss man lernen im gelobten Land. Als Christ musst du jetzt selbst die Wunder machen, selbst die Wunder vollbringen, selbst Heilungen vonstatten gehen lassen, selbst Befreiung erleben. In meinem Namen werdet ihr, sagt Jesus dann, Dämonen vertreiben, neuen Sprachen reden und weiß ich noch, was alles kommt. Im gelobten Land soll aus allem ein geistliches Gesetz gemacht werden. In allem sollten sie Gott verherrlichen, wenn sie jetzt in diesem Land kommen. Alle Gaben aus der Hand Gottes nehmen, jedes Ereignis und alles sollte zum Gottesdienst werden. Das sollte von Anfang das Aufstehen bis ins Bett gehen, das Arbeiten, das Familienleben, alles sollte ein Gottesdienst werden. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Gott will, dass wir alles zum Segen werden lassen, dass der Fluch umgewandelt wird. Und so sollen sich auch die göttlichen Vorschriften, wir sollen sie lernen, und es wird eingeschärft, den Armen zu helfen, den Geringen zu helfen, Wohltätigkeit zu üben, Almosen zu geben, Flüchtlinge aufzunehmen, die Fremdlinge aufzunehmen und sie gut behandeln. Und dann die Leute freilassen nach gewisser Zeit, nach 50 Jahren, nach 49 Jahren. Das 50. Jahr ist ein Halljahr. So, sie sollen lernen, jetzt mit Gott zu leben, was sie gelernt haben. Weißt du, jetzt wirst du entlassen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt kommst du raus in das Natürliche. Das ist das gelobte Land. Die meisten verstehen nicht, was das gelobte Land ist. Die denken, das Paradies. Ja, im Paradies. Adam bebaute und pflanzte den Garten, hat den Samenkörner gezogen und gesät. Und sie alle sollen jetzt lernen, hier menschliche Liebesdienste auszuüben, den Umgang mit anderen Menschen, wie gehe ich mit anderen um. Zufluchtsstätte wurden gegeben, falls ein Fehler passiert, was machten wir? Israel damals im gelobten Land, und es wurde dort aufgezählt, Zufluchtsstätte gehabt. Wenn sie versehentlich einen großen Fehler begangen haben, jemanden umgebracht haben, dass wenn der Rächer dahinter kommt, dass sie in den Zufluchtsstätten Frieden haben, dass da nichts passiert, bis das Gericht entschieden hat. In der Wüste waren sie für sich allein, abgeschirmt, isoliert und so weiter, auf weiter Flur, Mutterseele allein. Gott hat sie behütet, Gott hat sie bewahrt und geführt, aber jetzt sind andere Völker noch da ringsherum, und Gott hat das Volk Gottes mittendrin. Und alle drei Kontinente zusammenstoßen, Europa, Asien und Afrika. Und genau auf dieser Durchgangsstrecke ist das Volk Gottes platziert. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge geistlich nehmen, geistlich verstehen, was jetzt alles passiert. Alles, was Israel erlebt und erfahren hat, das gilt für uns Christen genauso im Natürlichen wie im Geistlichen. Jesus machte aus allem Natürlichen etwas Alltägliches, etwas Geistliches. Er nahm den Seemann, den Fischer, Häuslesbauer, was weiß ich, er nahm die natürlichen Dinge und machte gleich Himmelsreich-Gleichnisse. Ja, aus den Fischern macht er Menschenfischer, eine höhere Dimension der Sache gegeben. Und auch wir sind verpflichtet, aus allem, was wir gelernt haben, im Glauben, was wir gehört haben, eine geistliche Dimension zu machen. Das Wort Gottes verändert unsere Welt ganz massiv, und es gibt uns eine andere Dimension, einen anderen Weltblick. Wir sehen plötzlich alles mit den Augen Gottes. Er hat alles wunderbar gemacht. Wir sehen alles, das kommt alles vom Thron, vom Vater, vom Ziel her. Und wir wissen, Gott hat die Übersicht über allem, nicht nur in der Wüste damals, früher, dass er alles wusste, wie es weitergeht. Gott weiß auch immer, wie es jetzt bei uns weitergeht. Aber jetzt müssen wir weitergehen. Gott sieht das Ganze, sieht die Zusammenhänge, und jetzt auch als Gläubige, wir sind Presbyter im Neuen Testament, sind die ältesten Presbyter, die die Übersicht haben über die Dinge des Lebens. Und Gott will, dass du ein Presbyter wirst, ein Ältester für dein persönliches Leben, dass du übersiehst, ach so, alle Dinge, die Gott zulässt, was passiert, dient uns zum Besten. Die Wiederholungen, die sollen dazu beitragen, dass unser Horizont geweitet wird und dass wir das alles prophetisch sehen. Also das kommt auf uns noch zu, und wir werden, das Land wurde auch verteilt, noch bevor sie das Land betreten haben, alles noch jenseits vom Jordan. Die Bibel ist von Gott eingegeben, es ist sein Buch. Gott hat die Feder geführt, Menschen haben getrieben, geschrieben vom Heiligen Geist oder geleitet vom Heiligen Geist, wurde aufgeschrieben. Und Moses musste all diese Worte Gottes aufschreiben und weitergeben. Jetzt liest er noch alles noch vor. Das ist jetzt der Weg, den ihr gehen wird. Für mich ist die Bibel von Gott inspiriert. Vom ersten Blatt, von den ersten Vers bis zum letzten Vers in der Offenbarung ist die Bibel von Gott wie kein anderes Buch inspiriert. Warum? Weil hier sind Worte des ewigen Lebens. So wie Petrus zum Heiland sagte, als Jesus fragt, er wollte ja auch weggehen, dann sagt Petrus und Thomas natürlich und die anderen mit, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und was wir hier im 5. Buch Mose haben, ihr Lieben, das sind Worte des ewigen Lebens. Das betrifft auch die Ewigkeit, unsere Ewigkeit. Wir werden über den Jordan gehen in ein paar Stunden oder Tage, und Jordan ist der Todesfluss, wir sind vorbereitet für die Ewigkeit. Ein paar Infos zur Bibel. Der Kanon der Bibel ist abgeschlossen und es gibt keine neue Offenbarung. Auch wenn Leute sagen, der Herr hat es mir offenbart, das ist Unsinn. Gott gibt keine neue Offenbarung außer der Bibel. Es sei denn, dass der Heilige Geist uns erklärt, die vorhandenen Offenbarungen werden erklärt, aber es gibt keine neuen Offenbarungen. Alles, was wir wissen sollen, ist uns schon gegeben worden. Also, so knallhart ist es, für viele passt es nicht, die denken, es gibt es Neuoffenbarung. Nein, vergiss das, es ist ein Käse, das ist vom Teufel, alle Neuoffenbarungen. Die Bibel ist abgeschlossen und das schreibt alles auf und in der Offenbarung als letztes, die letzten Verse heißt, wer was dazu tut, ist verflucht und wer was wegtut, ist auch verflucht. Gott wird die Plagen auch wegnehmen und den Segen wegnehmen, wie auch immer. Der Heilige Geist erinnert uns nur und reinigt das Wort Gottes, verklärt uns das Wort Gottes, bringt uns ins neue Licht. Wir sehen, und ich bin Gott dankbar für diese vielen neuen Offenbarungen, die wir aus dem Wort Gottes bekommen. Ich lese die Bibel, denke, Mensch, jetzt habe ich schon, lese schon 20 Jahre die gleiche Stelle und sehe das ganz neu, entdecke ganz neu. Das ist Offenbarung, aber es gibt keine neue Offenbarung. Lasst uns aufhören, nach neuen Offenbarungen und zu haschen. Ja, die Bibel stellt uns nur und der Heilige Geist stellt uns die biblische Wahrheit ins neue Licht, macht uns die Dinge up to date, zeitgemäß, führt uns zu den verborgenen Schätzen. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr entdecke ich, da steckt unheimlich viel drin. Da brauche ich keine neue Offenbarung. Wenn ich muss schon die verarbeiten. Der Heilige Geist, es offenbart uns die verborgenen Wahrheiten. Ihr müsst es nicht alles verstehen, hat Jesus einmal gesagt. Der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in alle Wahrheiten hineinführen. Und davon gibt es eine ganze Menge in der Bibel. So viele verborgene Wahrheiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Wir werden nicht fertig mit dem Entdecken der Schätze Gottes, im Wort Gottes, bis Jesus wiederkommt. Wir werden nicht fertig. Das Wort Gottes fördert unser geistliches Leben. Und ich predige hier schon in Berlin über 30 Jahre, viermal in der Woche. Weißt du, und ich bin erstaunt, ich bin immer noch nicht fertig. Ich wollte noch so viel predigen und ich bin noch nicht durch. Ja, noch nicht alles ausgeschöpft, obwohl ich notiere, was ich aufschreibe, dann habe ich so viele Bibelstellen, über die noch gar nicht gepredigt habe, obwohl ich schon über 30 Jahre viermal in der Woche predige. Ich bin also erstaunt. Die Bibel ist interessant und wir können aus dem Wort Gottes unheimlich viel lernen. Und ich finde immer wieder was Neues, was mein Herz anspricht, was die Seele berührt, was mich aufbaut, was mich ermutigt, was mich tröstet, was mich ermahnt, was mich ermutigt, was mich inspiriert. Ich finde immer wieder was Neues. Das Wort Gottes ist es, wie so in einer alten ägyptischen Mumie. Die Mumie ist so eingewickelt, verstehst? Und da, wenn ich anfange auszuwickeln, da kommt nochmal was und nochmal was und nochmal was, bis ich dann die Mumie finde, wirklich den Kern finde. So ist das Wort Gottes, wie eine alte Mumie. Und ich muss unzählige Leinen wickeln und wickeln und wickeln, bis ich schließlich merke. Und deshalb, man soll das Wort Gottes bewegen, in seinem Herzen drüber nachdenken. Und das ist das Auswickeln, diese Umhüllung, eins nach dem anderen. Und dann dringen wir in der Tiefe und erkennen und entdecken den Sinn und die Wahrheit. Was steht dahinter? Was wollte Heiland was sagen? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto ergriffener bin ich. Höre das Wort Gottes. Das ist unsere Aktion, was wir auch hier nennen in Berlin, was unser Homepage auch ist. Und hier auf unserer Homepage erfährst du Wahrheiten durch den Heiligen Geist von dem verborgenen Leben, was der Heilige Geist bezeugt hat, was der Heilige Geist einem und dem anderen mal offenbart, verstehst du, und gegeben hat. Und ich habe so viel entdecken dürfen in all diesen Jahren, seitdem ich predige. Und ich predige nicht nur in Berlin, ich habe in Süddeutschland auch manchmal viermal in der Woche gepredigt und noch mehr, bis der Heilige Geist mich gestoppt hat und er hat gesagt, Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, dann habe ich die Hälfte aufgehört, aber ich predige immer noch eine ganze Menge, weil die Bibel so voll ist. Viele Worte der Bibel sind versiegelt, noch gar nicht entdeckt. Viele Menschen haben das noch gar nicht begriffen und würden sie es begreifen, sie würden sich an dem Wort Gottes versündigen, deshalb ist das Wort Gottes verschlüsselt, damit reife, gesegnete, gesalbte Menschen darüber gehen und das was Neues entdecken. Menschen guten Willens, demütige Menschen, die finden immer wieder was Neues und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Fang an zu suchen die Bibel und du wirst entdecken, wie bei dieser Mumie, da wird mehr und mehr und mehr ausgepackt. Für die Aufrichtigen, für den ist die Bibel wie ein Kompass, wie ein Morgenstern, der Morgenstern ist gleich Abendstern für uns hier in unserer Region. Oder wie ein Navi gibt uns wieder neue Offenbarungen und Führungen. So und so geht der Weg weiter. Wie für die Kinder Israel. Das alles wird kommen, wenn du dem Wort Gottes gehorchst. Und das alles wird kommen, wenn du dem Wort Gottes nicht gehorchst. Nur nebenbei. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt also, das Wort Gottes ist für Menschen, die im Dunkeln wandeln, Idioten sicher eigentlich, dass selbst die Narren sich nicht irren können. Das ist das Wort Gottes. Du kannst und musst auch nicht bezweifeln, es sind Fakten. Millionenfach ist die Bibel schon zerrissen, durchdiskutiert worden, zerredet worden und immer noch aktuell. Immer noch aktuell. All die Gedanken der Bibel ist dem Leben entnommen. Und in den gesalbten, inspirierten Predigten fühlen sich Menschen plötzlich bloßgestellt, angesprochen. Es gibt unserem Leben wieder neue Motivation oder wird der Finger Gottes auf bestimmte Stellen in unserem Leben gelegt. Und die Bibel ist ein offenes Buch, kannst lesen, wo du willst. Gott redet überall, auf jeder Seite. So, und er spricht zu uns, du bist der Mann oder die Frau. Wenn ich die Bibel lese, denke ich oft, sie spricht zu mir. Die hat auf mich abgesehen. Die liest meine Gedanken, obwohl das Buch ein paar tausend Jahre alt ist. Das Wort Gottes ist zuerst einmal für mich, also war für mich lange Zeit so bitter wie Galle. Aber dann, wenn ich das zu Herzen genommen habe und es beherzigt habe und es umgesetzt habe, da war es so süß wie Honig, aber sonst wie Hot Pepper Soße. So wirkt es im Magen. Am Anfang meines Glaubens war für mir jede Bibelstelle wie ein Wermutstropfen. Es hat mich fertig gemacht. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht die Bibel richtig lesen. Eine Zeit lang habe ich sogar Angst gehabt, die Bibel zu lesen. Sie würde zu mir sprechen. Das machst du falsch, das machst du falsch, das läuft bei dir nicht richtig. Weißt du, der hat mich nicht gelobt, sondern sie hat mich zermürbt. Eine Phase habe ich in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich zermürbt war. Da kommst du nie hin. Ja, nach der Heiligung oder welche niemand den Herrn sehen wird. Ich habe mich so erschreckt. Und wenn die Prediger die Bibel gelesen haben und vorgelesen haben, meistens ganze Abschnitte oft, dann dachte ich, der Prediger hat mich abgesehen, will mich nur fertig machen. Das war, was ich von der Bibel am Anfang meines Christenlebens gehalten habe. Aber Gott sei Dank, mein Geschmack hat sich geändert. Vieles ist anders geworden. Ich trinke aus diesem bitteren Kelch. Auch die Bitterkräuter kann ich genießen. Und ich habe eines gemerkt, dass so viele Menschen, die wollen keine Bitterkräuter. Ich habe extra für mich eine, ja, irgendwo aus Schweiz, glaube ich, oder wo ich das bestellt habe, 42 Bitterkräuter und die tun mir gut. Jeden Morgen mache ich so ein Getränk von 42 verschiedenen Bitterkräutern. Die tun meinem Geist, meinem Körper gut. Bitterkräuter, du glaubst gar nicht, wie gesund Bitterkräuter sind. Nicht nur die süßen Honigseime oder was auch immer ist, die tun mir gut. Eine Oma sagte mir bei einem Hausbesuch, und ich habe Jesus hier, also nimmt die Bibel zur Hand, ich habe Jesus hier und legt die Bibel ans Herz und drückt ans Herz, ich habe Jesus hier. In der Bibel finde ich Jesus, in der Bibel begegne ich Jesus, in der Bibel erlebe ich Jesus fast auf jeder Seite. Diese Oma war, hat keine Schule besucht, ist nie aus Stuttgart rausgekommen, aber sie war so begeistert, ich habe hier in der Bibel Jesus. Jesus ist in der Bibel. In der Heiligen Schrift heißt es einmal, sucht mich in der Schrift und die Schrift ist, die von mir redet. Wenn du das Wort Gottes richtig anwendest, wirst du merken, es funktioniert. Und ich bin Gott dankbar, dass ich zuerst mal diese Bitterkräuter genießen musste und durfte, was nachher aus der ganzen modernen Nahrung heutzutage alles so rausgezogen ist. Da kriegst du keine Bitterkräuter. Eben so, ja, Weißbrot, das was du irgendwo kaufst vom Nestle und so weiter, sind die ganzen Bitterkräuter ausgesortiert. Und wir brauchen Bitterkräuter, ihr Lieben. Wenn du das Wort Gottes richtig anwendest, funktioniert es. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort fleißig studieren und forschen, darüber meditieren. So wie Gott zu Josua sagte, 1. Josua Kapitel 1, Vers 8 und so weiter, oder Vers 9 auch. Wenn du erfolgreich sein willst, studiere das Wort Gottes Tag und Nacht und lass es nicht von deinem Mund kommen und von deinen Augen und so weiter. Denk darüber nach. Du holst Kraft hier. Ja, Kraft zum Leben zurück aus dem Wort Gottes. Wenn du niedergeschlagen bist, lies die Bibel. Gott redet. Da brauchst du keinen Propheten. Kannst du ein Wort des Herrn für mich erfragen? Ich brauche das gar nicht. Ich habe genug Bibelstellen. Wenn ich die alle tue, dann werde ich selig. Ja, da holst du wieder Kraft in deinem Leben zurück, was der Teufel geklaut hat. als die Epheser, Apostelgeschichte 19, ihre Zauberbücher verbrannten, da hat sich das Wort Gottes ausgebreitet, er ist richtig. So viele Menschen lesen Zauberbücher, esoterische Bücher, spiritistische Bücher, okkulte Bücher von der Neuoffenbarung, was weiß ich, von wem auch immer. Ich könnte Verfasser auflisten, aber das mache ich nicht. Ja, und als sie sich von diesen Zauberbüchern trennten, haben die Menschen plötzlich die Wahrheit entdeckt und das Wort Gottes wuchs. Zeichen und Wunder geschahen, dass sogar die Schweißtüchlein von Paulus Wunder wirkten. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Meine Worte oder die Worte, die du in einem Büchlein irgendwo liest, auch christliche Traktate oder was auch immer ist, das ist Menschenwort, aber Gottes Wort wirkt Wunder. Wort Gottes wirkt Wunder. Es gibt Menschen, ja, Inspiration. Es hilft den Menschen. Es gibt manche Insekten, habe ich in der Biologie mal gelernt, es gibt manche Insekten, sie nehmen die Farbe der Blätter an, von denen sie sich ernähren. Nicht nur Chamäleons, wenn sie in der Gegend kommen, nein, aber wenn sie die Blätter essen, sie nehmen die Färbung des Baumes an. Und so wird auch in unserer Natur durchdrängt und durchdrungen von dem lebendigen und unvergänglichen Wort Gottes. Wenn wir das annehmen, ich predige auf dem Schlossplatz, werde nie vergessen, hat mir ein bisschen geholfen im Leben und so weiter. Und da kommt so ein Mann auf mich zu, nachdem ich Pause gemacht habe. Aber du sprichst wie Martin Luther. Und ich habe gesagt, wie kommst du darauf? Ja, und zu Hause habe ich dann nachgedacht, ich habe nur die Martin Luther bis zu die Datum gelesen, weil das hat mir so gefallen. Die Martin Luther Bibel ist so kernig, so ursprünglich, so echt. Martin Luther hat dem Volk aufs Maul geguckt und hat es so geschrieben, wie es eigentlich, ja, die Wahrheit ist. Und ich sprich wie Martin Luther. Und weißt du, womit du viel umgehst, die Blätter, die du frisst, wie dieses Insekt da, so die Farbe nimmst du an, du sprichst wie Martin Luther. Oder du sprichst wie Jesus, wie der Herrgott, verstehst du? So spricht der Herr. Und das ist, wenn du viel mit Gott umgehst, hast du das Vorrecht und das Recht zu sagen, so spricht der Herr. Jesus in der Bibel ist nicht zu trennen. Sie ist die von mir zeugt. Hier ist Jesus verewigt. Auf jedem Blatt, in jedem Vers ist Jesus verewigt. Das Wort Gottes hat unzählige Menschen zu positiven Menschen verwandelt. Vom Minus zum Plus. Von einem Trunkenbold, was weiß ich, einen Herumtreiber, einen Kranken, einen Verbrecher zu einem anständigen Menschen gemacht. Wir haben ein Büchlein mal auf dem Büchertisch gehabt, vom Knast zur Kanzel. Der hat im Gefängnis die Bibel gelesen, sich bekehrt und ist ein Evangelist geworden. Einer in Deutschland. Hier, ja. Die Bibel hat die Menschen verwandelt vom Spötter, Lästerer, Flücher, Zynisten zu ehrlichen, fleißigen Menschen. Das macht die Bibel. Das macht kein Buch, auch nicht von Karl Marx und auch von Lenin oder von Mao Zedong. Die Bibel macht von verrückten, verwirrten Menschen zu normalen Menschen, beruhigt einen, befriedigt einen, bringt Freude. Ja, ich habe in meinem Dienst so viele Prostituierte erlebt, wie sie zu vernünftigen, sauberen Frauen geworden sind. Strichjungen zum Ehemann, ich denke nur an einen jungen Mann, der kam zu uns in Heilbronn, ein Strichjunge und so weiter, der missbraucht wurde, was weiß ich, seine ganze Geschichte, der hat Jesus angenommen, ließ sich taufen, hat sich sogar umbenennen lassen. Vom Gerhard ist er zu Lukas geworden und war dann in unserer Gemeinde sogar Anbetungsleiter zeitlang. Ja, und hat ein glückliches Leben angefangen. Das macht der Heilige Geist, das kann kein Psychologe und kein Psychiater machen, das kann auch kein Medikament machen. Ich habe so oft erlebt, wie das Wort Gottes von Drogensüchtigen zu gesunden Menschen macht. In das erste Halbjahr unserer Jesus-People-Bewegung, unserer Teestube in Stuttgart, wurden über 80 Leute frei von Rauschgift. Und die haben Zeugnis gegeben in der Stuttgarter Zeitung, das wurde publiziert. Die haben erzählt, was der liebe Gott in ihrem Leben getan hat. Und der Journalist sagt, ich war so ergriffen, als ich von diesen jungen Leuten hörte. Ja. Ich habe erlebt, wie von spielsüchtigen Menschen Prediger und Diener Gottes wurden. In meiner eigenen Gemeinde damals in Stuttgart, da war ein junger Mann, der hat das bei der Deutschen Bank gelernt, das Geld von der Bank geklaut, also Trink, Kaffeekasse und was weiß ich, was alles genommen und in Baden-Baden verspielt. Bis die Mutter kam und weinte und sagt, mein Junge verspielt das Geld. Und dann wurde dieser Junge Ja, obwohl er Gott geweiht war. Der Teufel hat ihn kassiert, auf welche Art und Weise. Und dieser Junge wurde vernünftig, wurde befreit, ging dann nach Amerika, Theologie studiert, kam nach Deutschland, war lange Jahre Prediger und diente Gott. Ohne zu stehlen, ohne das Geld auf der Spielbank zu verspielen. Ja, das Evangelium von Jesus Christus hat eine Kraft. Wort Gottes verändert die Menschen. Das ist meine Philosophie und die vertrete ich, solange ich lebe und noch predige. Das ist der beste Beweis der Welt, dass die Bibel kein schlechtes Buch sein kann. Wenn es Menschen zum Positiven verwandelt, es kann keine Lüge sein, es ist die Wahrheit. Und so viele Menschen wurden verändert, verwandelt durch das Wort Gottes. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ein Ungläubiger bespöttelte eine arme Frau, das habe ich mal mitgekriegt. Und dann dieser Mann, ein Studierter, der sagt, woher können Sie wissen, dass die Bibel wirklich wahr sei? Und dann antwortet diese arme Frau, diese Omi, und dann sagt, ich habe es selbst erfahren, es hat mich verändert und jeden Tag wird mein Leben fester und stabiler und glücklicher. Die arme Frau hat es erfahren an ihrem eigenen Leib. Und Geschwister, genau das ist so wichtig, wir müssen die Bibel am eigenen Leib erfahren, nicht nur vom Hören und Sagen, am eigenen Leib. Gottes Wort verändert Menschen, wenn sie diese Worte für sich selbst gebrauchen. Aber die meisten Leute, die gebrauchen für die Meierin, Müllerin, was weiß ich, für wen auch noch immer, für die anderen, für mich selbst. Rede, Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Das ist das Gebet, was in einem Vorwort von Martin Luther in der Bibel drin steht. Wir sollen beten, dass Gott zu uns spricht, nicht zu den anderen, zu uns. So, Gottes Wort ist lebendig. Ich predige auf dem Schlossplatz noch in Stuttgart, werde nie vergessen, da kommt so ein Gammler, Hippie, was auch immer war, also Mensch, der durch die Welt reist, kommt und sagt, also ihr habt euch gegen mich verschworen. Pastor Krause in Hamburg predigt auch auf der Straße und von der Baptistengemeinde und der sagt genau das Gleiche, was du hier sagst. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Nein, Gottes Wort hat Füße und Hände und läuft uns nach und wir können dem Wort Gottes nicht weglaufen. Wenn jemand harponiert ist, der kann rund um die ganze Welt fahren und er wird immer noch angesprochen werden vom Wort Gottes. Jedes Zeitalter bringt eine neue Art von Ungläubigen und Feinden Gottes hervor. Jedes Zeitalter. Und einmal sind Atheisten, dann sind Kritiker der Bibel, dann sind Gottesleugner, dann sind Freidenker, was auch immer ist. Aber die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Das Wort Gottes kann niemand entkräftigen. Es wirkt, es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und mein Thema ist, Wort Gottes verändert die Welt. Scheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Da kann Stacheldraht ziehen. Da kann Mao Zedong machen, was er will. Da kann dieser Tyrann in Nordkorea machen, was er will. Da können die Diktatoren machen, was sie wollen. Sie können Wort Gottes nicht binden. Sie können das Wort Gottes nicht auslöschen. Selbst wenn sie alle Bibeln verbrennen. Irgendwo auf der Welt wird noch eine Bibel übrig bleiben. Und die wird weiterwirken. Eine einzige Bibel reicht vollkommen aus. Im Wort Gottes steckt Kraft. Lebenskraft, wie in einem Senfkorn. Wie in einem Senfkorn. Und es gibt Pflanzen, die solche Lebensfähigkeit und Lebenskraft haben, da muss nur ein Blatt abbrechen, in die Erde stecken, schlägt Wurzeln und wächst. Früher bei uns zu Hause, meine Mutter, wenn sie irgendwo zu Besuch war bei jemand, meinen Tanten oder anderen irgendwie Nachbarinnen, hat sie eine Pflanze gesehen, dann hat sie den Zweig abgebrochen, weil sie sich in eine Flasche gesteckt, bisschen Wurzeln schlagen lassen und die Dinge sind angewachsen. Wuchsen weiter. Ja, es gibt Pflanzen, die haben so eine Lebenskraft in sich. Wenn du selbst ein Blatt der Bibel nimmst und anwendest, das bewirkt Revolution. Ein einziges Wort in der Bibel. Und plötzlich ist es unmöglich, sowas zu stoppen. Sollte irgendetwas geben, das Gottes Wort auffällt. Gottes Wort kann nicht aufgehalten werden. Da können die Idioten machen, so viel sie wollen. Da können die Kommunisten machen, so viel sie wollen. Da können die Atheisten machen, so viel, was sie wollen. Oder Freimaurer. Sie können Wort Gottes nicht aufhalten. Gottes Wort bleibt siegreich. Und so ist mit der Wahrheit. Weißt du, eine Wahrheit setzt sich durch, auch wenn sie zeitlang nicht geglaubt wird, verspottet, verhöhnt wird. Gottes Wort ist lebendig und kann nicht vernichtet werden. Ich möchte einfach Laudatio auf das Wort Gottes sagen heute. Und selbst wenn, ja, nicht mehr viel das, wenn alles verbrannt wird, Ich denke nur an diesen Bruder, der im vorletzten Jahrhundert Bibeln verkauft hat und irgendwo in der Schweiz da als Bibelkolporteur geht und da kommt er in der Abtei, sitzt ein reicher, wohlhabender Kerl und dann sagt er, was haben Sie da? Ich verkaufe Bibel. Ach, ich kaufe Ihnen alles ab. Und hat ihm alles seine Bibeln abgekauft und Fenster runtergedreht vom Abteil und schmeißt es raus zum Fenster. Dieser Bruder, dieser Bibelverkäufer ist so traurig, das teure Wort Gottes hat er zum Fenster rausgeschmissen. Er war im Glauben so erschüttert. Wir mögen manchmal so erschüttert sein. Der Teufel entmutigt uns manchmal. Hör auf zu predigen, das bringt sowieso nicht. Keiner glaubt es, keiner hört dir zu, keiner passt es auf. So, auch im Internet. Ich predige zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und ich weiß, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es vergehen viele Jahre. Der alte Bruder, der die Bibel verkauft hat, ist niedergeschlagen. Hat seinen Dienst quittiert. Keine Bibel mehr verkauft, weil es hat ihm gereicht. Das teure Wort Gottes zum Fenster rausgeschmissen. Aber in der Stadt ist ein Evangelist. Und er predigt und so ein feuriger, dynamischer Prediger, dann sagt er, den muss ich mir mal anhören. Und dann hört er sich die Predigt an und dieser Prediger, als er da reinkommt, stellt sich hinten irgendwo gegen die Wand an und horcht dem Prediger zu. Ich möchte dem Mann eins in der Ewigkeit danken. Ich war lebensmüde, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich ging zum Bahndamm, irgendwo Richtung Interlaken damals und lag auf den Schienen und wartete, bis der Schnellzug kam. Aber während ich da auf den Schienen liege, sehe ich einen Koffer im Graben. Ich steige runter und guck, was da drin ist. Ein ganzer Koffer voller Bibeln. Ich lese und er hat sich bekehrt und ich möchte dem Mann danken und der steht da hinten. Der steht da hinten. Ich möchte dem Mann danken. Und dann hat der Bruder sich erfragt, wo, wann war das? Und es war genau da, wo dieser reiche Mann die Bibel zum Fenster rausgeschmissen hat, genau an der Stelle. Und dieser Prediger ist der Begründer der Schweizer Bibelgesellschaft gewesen, hat Bibeln verbreitet aus Dankbarkeit, dass ihm so das Wort Gottes weitergeholfen hat. Du siehst, man schmeißt die Bibel zum Fenster raus und das Wort Gottes wirkt und verändert einen Menschen, dass er sogar Bibelgesellschaftsleiter wird. Ja, und das Wort Gottes verbreitet en masse. Das Wort Gottes kannst du nicht auslöschen. Gottes Wort ist nicht gebunden. Gott wacht über sein Wort. Und so wie der Regen vom Himmel kommt und die Erde befeuchtet, so ist auch sein Wort. Es kommt nicht leer zurück. Bruder und Schwester, lass dich nicht ermutigen. Lass dich nicht irgendwie in die Enge treiben, auch wenn das so manchmal ist und so fühlst. Wenn du das erste Mal das Wort Gottes hörst, ich will dir ein paar Wahrheiten sagen, was mir geholfen hat. Weißt du, ich bin nicht frustriert, wenn der eine die Tür zumacht und weggeht und spottet und lästert. Weißt du, ich bin gar nicht so traurig. Je mehr einer lästert, desto näher ist er am Reich Gottes. In aller Liebe. Ja, und wenn du das erste Mal oder wenn jemand das erste Mal das Wort Gottes hört, glaubt er nicht, weil er sagt, das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein, das ist nicht möglich und so weiter. Aber vielleicht ist doch was dran. Vielleicht ist doch was dran, verstehst du? Und dann geht man weiter und dann glaubt man, weißt du, unser Leben besteht aus These, Antithese, Synthese. Das ist das Leben. So funktioniert es. Zuerst muss der Unglaube da sein, der Zweifel da sein, die Rebellion da sein, die Ablehnung da sein. Ich will gar nichts mit dem Zeug zu tun haben. Vor dem Teufel. Und dann, ja, vielleicht ist doch was dran. Wenn da so viele Menschen glauben, wenn so viele Menschen bezeugen, schon ein ganzer Koffer voller Bibeln mir vor die Nase geworfen wird, da muss was dran sein. Geschwister und Freunde, deshalb die Leute brauchen immer mehrere Zeugen, denn eine Sache steht in der Bibel. Besteht aus zwei oder drei oder mehreren Zeugen. Eine Sache besteht nicht. Wenn ich dir das Evangelium erzähle, wirst du mir nicht glauben. Aber wenn der andere noch sagt und noch der Xell sagt, verstehst du, und noch ein paar Leute sagen, erzähle mir das Gleiche und dann liest noch ein Buch, das drin steht genau das Gleiche geschrieben, dann sagst du, da muss doch was wahr dran sein. So, wir brauchen viele Zeugen, die das bestätigen und immer wieder bestätigen und wir immer wieder hören. Und das ist auch die Predigt. Ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Selbst wenn es in aller Schwachheit geschieht. Selbst auch wenn es abgelehnt wird und wenn es nicht angenommen wird. Selbst, ja, fangen die Leute irgendwann der Sache auf den Grund zu geben. Ich verteile Traktaten da irgendwo in Altötting damals, ich habe ganz Altötting bald zugemacht mit Traktate. Dort habe ich neben dem aussätzigen Hilfswerk, ich habe für den aussätzigen Hilfswerk geworben, weil die lagen mir am Herzen, die aussätzigen. Und dann Traktate von Werner Heukelbach habe ich verteilt und weitergegeben. Da gebe ich einem Mann ein Traktat, der sagt, wollen wir nicht, braucht man nicht, kein Interesse. Ich mache die Tür zu, dann gehe ich die Straße runter, komme wieder zurück und da bin ich wieder bei dem Mann von der anderen Seite. Dann sagte, Sie können mich gar nicht in Ruhe lassen. Aber was haben Sie denn da? Und da hat er sich erst Zeit genommen, dann konnten wir miteinander diskutieren und reden und ich konnte ihm so viel von Jesus erzählen. Aber zuerst mal, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, kann man nicht. Ja, manchmal sind die Leute so ablehnend, weil sie sich vorgefasst haben, auf der Straße nehmen die nichts an. Aber dann, wenn einer keine Ruhe gibt, wenn er von hinten wiederkommt, über die Hintertür vom Gartentor, gib nicht auf. Wenn du das erste Mal also nicht gleich ankommst, gib dich nicht auf, mach weiter. Oft ist ein Prophet, gilt nichts im eigenen Haus. Das habe ich auch erzählt und oder erlebt und versucht den Menschen klarzumachen. Du als Prophet in deinem eigenen Haus bist bedeutungslos. Die kennen dein Leben, die wissen deine Schwächen, die wissen deine Stärken. Die werden dir nichts abnehmen. Aber einem Fremden, einem Ausländer womöglich, der dich gar nicht kennt, was ist das und so weiter, und dann fangen sie mit dir diskutieren. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir einfach das Wort Gottes verkündigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen oder ungelegen. Eure Zeit ist immer, sagt Jesus, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, die Leute in Beröa, die prüften, ob sich so verhält, steht einmal in der Bibel, und die Menschen fangen an zu prüfen, ist das wirklich wahr? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Kann das Wort Gottes ein Menschenleben verändern? Hatte das Leben eines Menschen verändert. Ich denke nur an diesen Film Ben Hur. Das ist auch eine hochinteressante Geschichte. Hat einen wahren Hintergrund auch dahinter. Da ist doch, die Frau hat versorgt, dass und so weiter. Aber dieser Mann will das nichts wissen und so weiter. Und dann, vielleicht ist doch was wahr daran. Und hat dieser Film, also dieser Geschichte nachgegangen, dem Evangelium nachgegangen, hat sie bekehrt und diesen wunderbaren Film gemacht. Ben Hur auf seine Art und Weise hatte dann diesen Film gemacht und verkündigt und Jesus rübergebracht haben. Unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Halleluja. Preis dem Herrn. Und so funktioniert das Wort Gottes, das Wort des Glaubens. Erst wenn wir selbst darüber sprechen, geprüft haben, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind und was wir anderen bezeugen, was andere uns bezeugen und andere uns das teilen, das gibt uns Selbstvertrauen. Und deshalb ist es so wichtig. Also ich motiviere junge Christen, die sich frisch bekehren, geh sofort raus und sag deinem Nachbar auf der Straße, ich habe mich bekehrt. Egal, ob er das versteht oder nicht, was es ist. Weißt du, dein Zeugnis ist es, was dich stark macht. Erzähl, was du mit Gott erlebt hast. Plauder über das Wort Gottes. Wenn jemand in seinem Leben in einer schlechten Situation ist und jemand ihm das Wort Gottes sagt oder proklamiert und so weiter und wird befreit und so weiter und geheilt wird oder was auch immer ist, erlöst wird, gerettet wird, ja, und dann, das lässt dich nicht mal los. Aber du musst prüfen, selbst dich überzeugen, ist das wirklich wahr? Wenn man sein ganzes Leben lang mit einer Krankheit oder Knechtschaft gelebt hat und plötzlich jemand erzählt wird, dein Leben kann verändert werden, dann sagt er, das glaube ich nicht. Doch, probier es mal. Wir müssen die Leute ermutigen, probier mal selbst, teste mal. Teste mal. Wenn es nicht wahr ist, kannst du wegschmeißen, kannst vergessen, kannst die Bibel in den Müll schmeißen oder verbrennen, wenn es nicht wahr ist. Aber teste mal. Wir dürfen die Leute ermutigen, teste mal. Und wenn sie mal selbst erkennen, dann können sie gar nicht mehr lassen. Dann werden sie überzeugte Kämpfer des Evangeliums. So, aber wenn von allen Seiten die Menschen hören, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit, Jesus segnet oder Gott segnet und so weiter, das sagen entweder sind alle verrückt oder muss was dran sein. Und dann gehen sie der Sache nach. Also genier dich nicht, halt nicht mit deinem Licht unter dem Scheffel. Sei mutig und sei kühn. Es ist Arbeit für diese Leute. Weißt du, die müssen prüfen, verhält es sich so. Deshalb habe Mut, Jesus zu bezeugen, auch wenn du 10-mal abgelehnt wirst, auch wenn die Leute dich rausschmeißen und so weiter. Die Jünger plauderten an allen Orten und bezeugten an allen Orten und Gott wirkte. Wir bezeugen, wir können niemanden bekehren und ich vergesse die Sache, ich will niemanden bekehren, ich habe auch gar kein Interesse, Menschen zu bekehren. Ich bezeuge, aber der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Der Heilige Geist bekehrt die Menschen. Und ich werde nie sagen in meinem Leben, ich habe ihn bekehrt, ich habe ihn geheilt. Das macht alles der Heilige Geist. Ich bin nur ein Werkzeug. Selbst wenn man sein ganzes Leben lang ja nur Niederlage erlebt hat, man muss einfach Mut haben, Christus zu bekennen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Predigt. Und der Glaube kommt auf das Hören des Wortes Gottes. Du musst nur Gottes Worte sagen, nicht deine Worte, nicht deine Meinung. Die Leute haben nichts von deiner Meinung. Vergiss es, deine Einstellung, deine Meinung, deine Erkenntnis. Wort Gottes. Durch das gesprochene und geschriebene Wort Gottes geschehen Wunder. Menschen hören Gott, verstehen, ja, meint er das wirklich so? Ist es wirklich so? Oft brauchen wir mehrere Anhörungen, bis wir anfangen zu glauben. Also ich auf jeden Fall, ich glaube nicht gleich aufs erste Mal. Ich muss zuerst mal prüfen, ist das wirklich wahr? Und ich muss immer wieder der Sache nachgehen, stimmt das? Weißt du, ich glaube keinen frommen Unsinn. Wir waren noch im Bayerischen Wald, da kriegen wir ein Traktat da irgendwo zugeschickt oder auf der Straße irgendwo. Jesus kommt bald wieder. Da stand am Himmel sogar geschrieben, Jesus kommt bald wieder. Und wir waren schon gläubig, aber wir waren noch nicht so gläubig, dass wir jeden Mist geglaubt haben. Dann hat mein Vater gesagt, das glaube ich nicht, dass am Himmel steht, Jesus kommt bald wieder. Sowas gibt's nicht. Sowas kann es nicht geben. Wir waren gute Baptisten, wir waren gegründet im Wort Gottes und wir wussten, was in der Bibel drin steht. Da brauchen wir keine Zeichen und Wunder irgendwo am Himmel. Und dann haben wir hingeschrieben an den Herausgeber des Traktats, könnten Sie uns sagen, wo das passiert ist, wo war die Schrift am Himmel? Dann haben sie geschrieben, in Brasilien. Und dann haben wir nach Brasilien eine Pfingstgemeinde hingeschrieben, die glauben ja an Zeichen und Wunder und an den ganzen Spuk und dergleichen und hingeschrieben, ja, wir haben gehört, in Sibirien wäre das gewesen, verstehst du? Aber keiner wusste, was recht ist und verstehst du, es war alles nur Hirngespinst, Einbildung, es wäre schön, um wahr zu sein, eine Schrift war am Himmel, Jesus kommt bald wieder. Das ist die Frage, war das Englisch, war das Deutsch, war das Chinesisch, war das Hebräisch? Oder Lateinisch, wie war das eigentlich? Jesus kommt bald wieder. Weißt du, wir haben dann diskutiert zuerst einmal und dann haben wir gesagt, was wir selbst nicht gesehen haben, was wir selbst nicht berührt haben, was wir selbst nicht erlebt haben, werden wir nicht glauben. Und das glaube ich auch nicht. Ich will selber dabei gewesen sein. Ich will selbst das erleben. Ich denke da an diese Samariterin, Johannes Kapitel 4. Da kommt Jesus jetzt am Brunnen und dann sagt er, könntest du mir was zum Trinken geben? Ja, aber du hast kein Gefäß, du bist ja ein Jude, wie Samariter und dergleichen. Und da kommt eine Diskussion und dann sagt Jesus, bring deinen Mann her. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. 5 Männer habe ich gehabt und sagt Jesus, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Der hat 5-mal versucht, glücklich zu sein, das hat nicht geklappt. Und wo sie jetzt versucht, auch glücklich zu werden, klappt es auch nicht. Und dann geht sie in die Stadt und erzählt, draußen sitzt am Brunnen ein Prophet. Und dann kommen die Leute aus Samaria raus und sind erstaunt und ergriffen. Und dann sagen sie, Frau, wir glauben nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil wir selbst erkannt und gesehen haben, du bist Christus. Und der wahre Prophet, der ist dieser Messias. Wir glauben, weil wir selbst uns überzeugt haben. Geschwister, mir ist so wichtig, dass wir selbst überzeugt sind. Das ist wahr, das ist das Wort Gottes. Wenn du geistliche Predigen hörst, wirst du vom Glauben erfüllt und so weiter. Und immer kontinuierlich Wort Gottes hören, jeden Tag. Und ich predige 4-mal in der Woche, kannst 4-mal in der Woche wie jeweils eine Stunde Predigt hören, Gottes Wort hören. Und da bleibt irgendwo ein Happen. Du wirst die ganze Predigt nicht brauchen. Denn die ganze Predigt ist vielleicht gar nicht für dich, nur vielleicht ein Teil, ein Abschnitt ist nur für dich. Und da kriegst du einen Happen. Und dann bleib bei diesem Happen, das lässt dich nicht mehr los, was er da gesagt hat. Ich predige im Laufen, im Zelt, da kommt eine Frau auf mich zu, das ist bei Heilbronn, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Pastor, seitdem Sie im Zelt hier bei uns gepredigt haben, ich kann nicht mehr schlafen, bin zum Arzt gegangen, die hat mir Schlaftabletten verschrieben, aber die funktionieren auch nicht. Was kann ich tun? Was Sie gesagt haben, also bringt das Leben, machen Sie das, was in der Predigt gesagt wurde. Was da, Sie hatten einen Happen bekommen, da wurde etwas angesprochen, das war Ihr Problem. Die Bibel, die Predigt spricht immer nur ein Problem von uns an. Meistens das größte Problem, bei vielen ist vielleicht das Rauchen, das Saufen, das Fressen oder was Lügen und was weiß ich was. Jeder hat irgendwo ein Hauptproblem und da wird es angesprochen, nur der Rauschgift. Und dieses Hauptproblem wird angesprochen und daran arbeiten. Da werden nicht alle Probleme auf einmal angesprochen. Und die werden nach und nach und Stück für Stück gelöst. So, das Hören der weckt Erwartungen in dir. Und das, was du erwartest, das wird passieren. Ist das wirklich wahr? Du bekommst immer das, was du erwartest. So wie beim Hiob im negativen Sinn. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Deine Erwartungen bestimmen dein Leben. Sind die Erwartungen im Willen Gottes, dann wird es eine Wohltat sein in deinem Leben. Wenn es nicht in Gottes Willen war, dann heißt es auch nicht nötig. Und in der Bibel heißt es, Gott versagt keine Wohltat dem, der es braucht. Gott versagt keine Wohltat dem, der es braucht. Und Gott hat hier uns so viele Wohltaten versprochen. So, und dann triffst du eine Entscheidung. Nehme ich das an oder nehme ich es nicht an? Ist es für mich oder nicht für mich? Kann ich es gebrauchen? Kann ich es irgendwo umsetzen? Und ich wäre schön dumm, wenn ich die Wohltaten Gottes ablehnen würde. Ich wäre schön dumm. Aber zuerst einmal kommt der Glaube übers Zweifeln. Über verstehe ich nicht, begreife nicht. Und ich kann nur glauben, wenn ich ihn berühre, meinen Finger in seine Wunden stecke, dann kann ich glauben. Und dann plötzlich steht Jesus da. Thomas, komm her, berühre mich. Das war bei den Jüngern nicht anders. Sie zweifelten. Sie zweifelten. Ist das wirklich wahr? Lebt er wirklich? Wenn wir uns dem Gehörten oder mit dem Gehörten auseinandersetzen, in Frage stellen, ehrlich und aufrichtig und um Verständnis suchen und nach Erkenntnis fragen, wird der Glaube immer mehr wachsen. Da googelst noch und da googelst noch und da googelst nicht. Nicht bei den falschen Propheten, hör doch auf, bei den Irrlehrern und Sekten zu googeln, aber finde heraus, was ist die Wahrheit? Und frag ehrlich, und Gott lässt dem Ehrlichen gelingen. Ich evangelisiere in München, und da haben sich Leute von Jehovas Zeugen bekehrt, und ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe nur diesen Jehovas Zeugen, weil wir in meiner Verwandtschaft ja auch eine ganze Menge Jehovas Zeugen haben, habe ich denen gesagt, lies die Bibel, und zwar eine alte Martin-Luther-Bibel. Und in der alten Martin-Luther-Bibel steht es bei den Apokryphen. Da steht es, die Apokryphen sind gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort. Und das habe ich gesagt, guck mal, das ist auch euer Wachtum. Es ist gut zu lesen, aber es ist nicht Gottes Wort. Gut zu lesen. Und so viel ist es gut zu lesen, aber nicht Gottes Wort. Und nur Gottes Wort verändert. Und da komme ich nach einem Jahr in diese Gemeinde wieder und habe nochmal ein paar Gottesdienste dort gehalten. Und wer sitzt da drin? Dieses Ehepaar von Jehovas Zeugen. Die haben sich taufen lassen. Die haben jetzt alles vergessen, was Jehovas Zeugen sind. Jetzt missionieren sie für Jesus. Also, so vieles, die ganzen modernen, frommen, religiösen Krimis sind gut zu lesen, aber sie sind nicht Gottes Wort. Ganz einfach. Und nur Gottes Wort verändert das Menschenleben. Es war auch bei den Jüngern Jesu nicht anders. Und sie haben ihre Erfahrungen gemacht, ob es echt ist oder nicht echt. Ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder vom Satan. Bei Gott muss man nicht alles schlucken. Weißt du, Gott erlaubt auch in unserem christlichen Leben Kinderkrankheiten. Nicht nur im natürlichen Leben, auch im geistlichen Leben gibt es Kinderkrankheiten, dass ich zweifle, dass ich nicht verstehe, dass ich nicht begreife. Ich finde es ganz toll in der Bibel, in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang, da ist der Kämmerer, zu dem der Philippus geschickt wird, und der hält sich an diesem Wagen, und dann fragt er diesen Finanzbeamten, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Und dann sage ich, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du brauchst Anleitung beim Lesen der Bibel. Auch, ja, die Bibel ist ein nacktes Wort Gottes, geschrieben vor 5000 Jahren vielleicht, 2000 Jahren, 3000 Jahren, und zwar 2000 Kilometer von hier weg oder noch weiter und so weiter, in einer Sprache, die wir gar nicht mehr sprechen oder kaum gesprochen haben. Weißt du, du musst angeleitet werden, und der Heilige Geist will uns anleiten. Der Heilige Geist will uns anleiten. Die Bibel wurde nicht geschrieben lateinisch, griechisch oder hebräisch. Die Bibel wurde im Heiligen Geist geschrieben von Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben wurden. Und deshalb brauchst du den Heiligen Geist, um das wieder zu finden, wieder zu entdecken. Und der Heilige Geist will uns anleiten. Wir Menschen brauchen Anleitung für alles im Leben, bei jedem Gerät, was wir kaufen. Da gibt es eine Betriebsanleitung, Gebrauchsanleitung oder Gebrauchsanweisung. Selbst wenn du ein Medikament nimmst oder kaufst, da heißt es, frag den Apotheker und den Arzt. Ja, da gibt es eine Betriebsanleitung. Wir ignorieren alles, was wir nicht verstehen. Wie soll ich verstehen, was da drin geschrieben steht? Und als der Kämmerer begreift, Da springt er gleich vom Wagen runter, lässt sich taufen. Wenn du verstehst, um was es geht, dann wirst du der Sache nachrennen, nicht mehr nachgehen, sondern nachrennen. Und das ist, warum die Menschen so viele Probleme in ihrem Leben haben. Die verstehen es nicht. Sie überprüfen die These nicht, was die Bibel sagt. Verhält es sich so? Funktioniert es auch so, wie die Beschreibung ist? Die Bibel ist nichts anderes als eine Betriebsanleitung für den Menschen. Wie lebt man? Und das war das fünfte Buch Mose hier. Eine Betriebsanleitung. Wie lebe ich als Christ? Überprüfe die frommen Phrasen, die Theorien und Philosophien, was du in deiner Kirche hörst oder in der Gemeinde hörst. Deckt sich das mit der Überlieferung der Bibel? Ist das identisch mit der Erfahrung anderer Menschen? Ist es praktisch anwendbar überhaupt? Verstehst du, dass du über dem Wasser gehst? Das ist im Augenblick gar nicht praktisch anwendbar. Verstehst du? Jesus will hier ein Bild zeigen und geben, wie man aufs Wasser geht, wie man über Probleme geht, wie man Probleme meistert. Ja, überprüfe das, ob das nützt den Menschen. Haben wir was davon? Habe ich was davon, wenn ich das umsetze und praktiziere? Erzählen, gaukeln und vorgeben können die Leute sehr viel. Da sind sie raffiniert. Die Frommsten haben am schlimmsten. Erst wenn du selbst dich überzeugt hast, so wie wir damals mit dem Jesus kommt bald wieder. Wir haben uns selbst überzeugt, ob es wahr ist oder nicht. Und wir haben ja selbst angenommen, ob Jesus der Messias, der Heiland ist oder nicht. Funktioniert es? Wenn du jemand hörst, der dir etwas über Gott erzählt, glaubt es nicht. Entschuldigung, wenn ich das sage. Glaubt es nicht. Überzeug dich selbst. Ist das wirklich wahr? Kann das möglich sein? Überprüfe es selbst. Ist das wirklich wahr? Stimmt das mit der Bibel überein? Ist das normal? Gott wird niemals gegen deinen Verstand arbeiten. Ist das reell? Ist das vernünftig? Ist das logisch? Und was hat er, was habe ich davon, was hat die Menschheit davon, wenn wir das tun und so weiter? Und dann frag dich immer wieder, die Bibel sagt, Paulus schreibt im Römerbrief schon immer wieder, die Natur lehrt uns also. Du brauchst also keine Bibel, zuerst einmal die Natur, schau die Natur an. Gott und die Natur sind identisch, sie widersprechen sich nicht und sie werden sich nie widersprechen. Gott und die Schöpfung, Gott und das Leben, sie werden sich nicht widersprechen. Schau das Leben an. Ist das wirklich lebensnah, lebenspraktisch? Ich predige kein Evangelium so vom Himmel, irgendwo weit weg über die Wolken. Ich bin hier auf dieser Erde mit beiden Beinen. Ich muss mein Leben meistern, so wie die Kinder Israel jetzt über den Jordan gehen. Und jetzt fängt die Realität des Lebens. Ich werde in den nächsten Tagen noch mehr darüber sagen. Die verborgene Kraft des Gebets. Und dann am Sonntag das apostolische Beten, was das alles so ist. Ja, Gott und das Leben sind identisch. Gott und die Logik, Gott und die Vernunft, sie widersprechen sich einander nicht, weil viele erzählen ja, meine Vernunft und Logik und Gottes Wort oder die Bibel, die stehen im Widerspruch überhaupt nicht. Ich habe noch keine einzige Stelle gefunden, wo die Bibel sich widerspricht, der Natur, der Logik, dem Leben. Und wenn sie sich widersprechen, dann ist eigentlich so bei vielen Menschen die Sache an der Faulheit gelegen, sie sind der Sache nicht genug tief genug nachgegangen, nicht genug geschürft. Weißt du, da finde ich nichts. Versuch mal 30, 40, 50, 300 Meter unter die Erde zu gehen und so weiter. Und du wirst was entdecken. Du wirst Schätze entdecken, von denen du gar keine Ahnung hast. Eine kleine Geschichte zwischendurch. In Texas, da gab es einen großen Hirten. Seine Rinder hat er geweidet. Und da kommen so ein paar Leute von BP und Shell und was weiß ich. Die kommen vorbei und sagen, wir möchten ihnen ihren Grund abkaufen. Warum? Ja, das ist mein Erbe, das ist mein Land. Man sagte, die können ruhig ihre Schafe und ihre Rinder hier weiterweiden. Wir möchten da ihr Land nicht nehmen. Wir möchten das, was in der Erde ist. Und dann haben sie Bohrtürme gegraben und so weiter. Der Mann weidet heute noch die Schafe und die Rinder und es spielt Cowboy. Aber die anderen sind Millionäre und Milliardäre geworden, weil sie das Öl in der Erde gefunden haben. Weißt du, wir müssen tiefer graben, wenn wir Schätze finden. Schätze liegen nicht an der Oberfläche. Auch im Wort Gottes, auch göttliche Schätze liegen nicht an der Oberfläche. Gott und die Realität, sie stimmen überein. Auch wieder, meditiere weiter über die These, das Wort, den Gedanken, was du aufgegriffen hast, was die Leute dir so zugeworfen haben. Sei erstaunt. Und plötzlich irgendwie aus diesem ganzen Suchen, Fragen, wird sich der Glaube entwickeln. Und dein Leben wird verändert. Wort Gottes verändert Menschenleben. Das ist meine Botschaft. Halleluja. Jesus, du bist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird nicht leer zurückkommen. Du beweist dich selbst. Wir müssen niemand was beweisen. Und ich werde auch niemand was beweisen wollen. Du bist das Licht der Welt. Und wenn die Menschen in deinem Licht kommen, dann sehen sie das Licht. Wer dir nachfolgt, wird nicht in Dunkelheit wandeln. Danke, Herr Jesus, dass wir dich erkennen dürfen. Und dem Aufrichtigen lässt du gelingen. Und vielleicht sitzt irgendwo im Internet jetzt oder irgendwo im CD, sitzt irgendwo ein Mensch, der die Wahrheit sucht. Was ist die Wahrheit? Öffne ihm die Augen, dass er die Wirklichkeit sieht, dass er das richtig erkennt. Bewahre ihn, dass er nicht in irgendeine Irrlehre landet, sondern bei Menschen irgendwie und irgendwo, und dass sie die Wahrheit erkennen und dass sie aus dem Dunkeln, aus dem Finsternis rauskommen. Dein Wort verändert immer noch die Welt. Und selbst wenn alles noch chaotisch und dunkel und verwirrt und durcheinander ist, Vater, ich lobe dich in Jesu Namen. Amen.